Freitagnachmittag, Zeit für Erbrecht. Lieber Andreas, herzlich willkommen.
Lieber Christian, ich freue mich, dass wir wieder erbrechtlich zusammen sind.
Andreas, worüber wollen wir heute sprechen? Wir haben im Vorfeld, glaube ich gestern oder ich weiß nicht wann es war, telefoniert und ich habe gesagt, das ist diesmal dein Lucky Shot. Nenne ein Wunschthema. Ich habe schon wieder vergessen. Was hast du gesagt?
Vermächtnisrecht. Das Vermächtnis habe ich vorgeschlagen. Und du hast gleich gesagt, das ist eine gute Idee?
Na, ich habe sicher gesagt, na bumm, großartige Idee. Wir sprechen über das Vermächtnis, früher auch Legat genannt. Führ uns doch mal ein, wenn es dein Thema ist. Also worum geht es da? Normale Menschen fangen, glaube ich, mit diesem Begriff einerseits viel an, hat sicher jeder schon gehört, Vermächtnis. Aber was ist jetzt eigentlich dann ein Erbe, ein Erbteil, ein Vermächtnis? Schieß mal los.
Ja, also ich glaube, man muss sich einmal grundsätzlich vor Augen halten, es gibt zwei grundsätzliche Möglichkeiten, in einem Testament jemanden letztwillig zu begünstigen. Nämlich, da gibt es die Berufung zum Erben, die Erbeinsetzung. Und dann gibt es noch die Möglichkeit des Vermächtnisses, um es einmal ganz einfach und allgemein zu sagen. Und worin liegt der Unterschied? Der Erbe, der wird Gesamtrechtsnachfolger. Einen Erben kann ich bestimmen, entweder zur gesamten Verlassenschaft oder zu einer Quote der Verlassenschaft. Und demgegenüber ist der Vermächtnisnehmer jemand, der nur Einzelrechtsnachfolger wird. Und das heißt konkret, ihm wird vermächtnisweise eine bestimmte Sache oder ein bestimmtes Recht zugewendet und dieser Vermächtnisnehmer hat dann nach dem Tod im Erbfall, im Verlassenschaftsverfahren, einen schuldrechtlichen Herausgabeanspruch gerichtet gegen die Verlassenschaft bzw. die Erben.
Ja, boom, das war jetzt aber so unglaublich technisch, das ist ja wirklich extrem kompliziert. Also versuchen wir das aufzudröseln, nämlich zunächst einmal eben diesen Erben, der, du hast gesagt, der Universalrechtsnachfolger. Also wir brauchen in unserer Rechtsordnung jemanden, der sämtliche Positionen, nämlich positive und negative, das heißt Vermögenswerte, aber auch Schulden, bekannte oder unbekannte, all jene Positionen, die mit dem Tod nicht erlöschen, weiterführt, weiterträgt. Nicht? Bei den alten Germanen war es ja so, da gab es, glaube ich, irgendwie da den Sippenführer, also einer in der Sippe, der hat am Buckel diesen riesen Sack gehabt, wo die ganzen Wertgegensachen drinnen sich befunden haben und hat ihn herumgeschleppt für die Sippe, sozusagen als Treuhänder. Und wenn er dann eingegangen ist, dann kam irgendwie der Nächste an die Reihe und hat das dann diesen Sack übernommen. Und dieser Sack des Vermögens, dann die Verlassenschaft nach dem Tod, ja, dafür brauchen wir den Universalrechtsnachfolger, der das dann übernimmt, der Erbe. Und so wie du gesagt hast, alles natürlich richtig präzis, aber schwer verständlich, da gibt es dann auch noch potenziell jemand anderen, den Vermächtnisnehmer, der darf dann daherkommen und sagen, aus dem Sack gehört mir, wie soll ich sagen, das Sakko oder die Bank hat er mir vermacht im Testament. Nicht? Oder was weiß ich, also was sind denn klassische Vermächtnisse? Ich setze aus, ein Vermächtnis, meine goldene Uhr erhält mein Lieblingsneffe. Nicht wahr? Das wäre so ein Vermächtnis. Oder was fällt uns noch ein? Meine alten Hauspatschen kriegt meine Ehefrau als Vermächtnis. Mein Alleinerbe ist meine Lebensgefährtin. Wäre ja auch möglich. Theoretisch im Testament ist ja so wahnsinnig viel möglich. Oder aber auch als Vermächtnis hinterlasse ich diese drei Zinshäuser im ersten Bezirk meinem Bruder. Oder die Gesellschaftsanteile, die ich da habe an diesem Riesenkonzern, die sind als Vermächtnis zugewiesen diesem und jenem. Was will ich damit sagen? Die Höhe des Werts der Zuwendung, was ja schon ganz spannend ist, die definiert diesen Begriff also nicht, nicht wahr? Also es kann durchaus das Vermächtnis in der Kleinigkeit, aber auch mitunter den gesamten Nachlass.
Ja, ja, also wir haben das ja immer wieder, genauso wie du das jetzt beschreibst, nicht? Die Lebensgefährtin ist die Alleinerbin zum Beispiel, gemäß dem Testament, aber der Sohn bekommt das Zinshaus und das Zinshaus ist vielleicht der Hauptwert der Verlassenschaft. Also, so wie du richtig sagst, eine Aussage darüber, wer dann wirtschaftlich im Ergebnis höher begünstigt ist, trifft das Vermächtnis nicht. Aber entscheidend ist, es hat eben dieser Vermächtnisnehmer nur einen Anspruch auf diese ihm zugewiesene Sache.
Und jetzt könnte man sagen, wenn wir das, was wir bisher da gebrabbelt haben, reflektieren, könnte man als Zuhörer sagen, naja, wisst ihr was, das ist mir eigentlich völlig wurscht, wie man mich nennt. Kriege ich das Zinshaus oder kriege ich das Zinshaus nicht? Ich nehme es als Vermächtnisnehmer, als Erbe, ganz egal, bitte möglichst wenig Kosten. Ich will diesen Vermögenszuwachs. Nun ist es aber so, dass von dieser Qualifikation der Zuwendung, also ob Sie das Zinshaus als Erbe, als Teil der Erbschaft behalten oder als Vermächtnisnehmer, in der Realität, in der Praxis so wahnsinnig viel abhängt. Nämlich, das kennen wir ja schon, nach dem Tod ist dieses Verlassenschaftsverfahren und da ist ja die Position des Erben gänzlich anders gelagert, muss man sagen, als jene des Vermächtnisnehmers. Denn der Erbe, der ist, blumig formuliert, volle, uneingeschränkte Partei mit allen Rechten. Nicht? Also der kann dir als Gerichtskommissär so richtig auf die Nerven gehen. Er kommt jede Woche, will da informiert werden, was Neues gibt. Die meisten, glaube ich, kommen ja glücklicherweise nicht. Wie machst du das eigentlich, wenn da jetzt eine Partei, ein Erbe, jede Woche einen Termin bei dir wünscht? Sagst du dann irgendwann, jetzt reicht's?
Naja, also diese Termine müssen natürlich irgendeine sachliche Begründung haben. Ja. Wir bemühen uns schon in Verlassenschaftsverfahren wirklich für jede Frage da zu sein und Antwort zu geben, aber es ist natürlich auch notwendig, dass das Verfahren eine gewisse Struktur hat, ja. Und darum muss man sich schon bemühen, weil du musst ja denken, wir haben zum Beispiel in meiner Notariatskanzlei ca. 300 Verlassenschaften, die wir jährlich abwickeln. Ja. Wenn da in jedem Verlassenschaftsverfahren jeder wöchentlich mehrmals kommt, dann funktioniert es natürlich nicht.
Aber was schon auch eben doch auch wichtig ist bei aller hervorragenden Arbeit, der Erbe hat vollständige Akteneinsicht. Das heißt, er hat das Recht zu erfahren, was der Gerichtskommissär in seiner Funktion in Erfahrung bringt. Er darf alles einsehen, korrekt? Mhm. Und der Vermächtnisnehmer, also diese Person, die vielleicht dem Verstorbenen wichtiger war, weil der eben viel mehr an Werten bekommt, der hat eine ganz andere Rechtsposition. Andreas, weil du doch eben der Gerichtskommissar bist, bringe das ein bisschen auf den Punkt. Also, was kann der weniger?
Ja.
Oder was?
Naja, also seine Parteistellung ist voll und ganz eingeschränkt auf seinen Anspruch und was sich daraus ergibt. Also der Vermächtnisnehmer hat eben grundsätzlich keine Akteneinsicht, es sei denn, es würde sich aus der Art und Weise des Vermächtnisses doch ein partielles Interesse an der Akteneinsicht ergeben. Ich möchte ein Beispiel geben. Wenn zum Beispiel der Vermächtnisnehmer einen Anspruch hat auf Herausgabe eines konkreten Sparbuchs.
Warum jetzt Sparbuch? Ich habe doch Zinshaus.
Also gut, ich bin jetzt beim Sparbuch. Ja, also ich bin jetzt beim Sparbuch. Um noch ein Beispiel zu bringen, ein häufiges Beispiel. Dann hat dieser Vermächtnisnehmer überhaupt keine Akteneinsicht. Er wird vom Gerichtskommissär, und das ist zwingend natürlich, verständigt über seinen Vermächtnisanspruch. Und das war es dann auch schon. Sonst hat er keine Akteneinsicht, bekommt keine Information und hat auch nicht das Recht an der Teilnahme irgendwelchen Tagsatzungsterminen.
Er wird verständigt über seinen Anspruch. Ja. Die letztwillige Anordnung, also dieses Dokument, das seinen Anspruch begründet,
ja.
Die, und das ist ja auch schon eine spannende Frage, nämlich, die musst du zumindest im Umfang oder nur, darfst nur, vielleicht klärst du das auf, die Anordnung darf er natürlich schon sehen.
Natürlich, die muss
aber
er sogar
sehen. Aber
darf
auch die anderen 60 Seiten im Testament
Das ist tatsächlich eine spannende Frage, weil es ist ja so, das ist in § 152 außer Streitgesetz geregelt, müssen die letztwilligen Verfügungen allen Parteien, aber auch den Begünstigten übermittelt werden. Kopien der letztwilligen Verfügungen.
Ja, Moment, von wem sprichst du jetzt? Mal von den Erben, von wegen
ja,
allen
Parteien. Ja, ja, ich will es jetzt nicht konkretisieren. Ich will es konkretisieren. Gut, ja. Ne? Einerseits natürlich jenen, die darin begünstigt sind, das schauen wir uns gleich näher an. Andererseits natürlich auch den gesetzlichen Erben, die allenfalls durch das Testament von ihrem Erbrecht ausgeschlossen sind. Und jetzt ist aber die Frage, ja, wenn ich deinen Vermächtnisnehmer habe, übermittle ich dem oder muss ich dem übermitteln die vollständige Testamentskopie, sodass er dann auch Kenntnis erlangt von sonstigen Verfügungen, die ihn ja eigentlich mit Blick auf seine Rechtsposition nichts angehen. Und da muss ich dir sagen, das kann man so oder so sehen. Es ist, wenn ich jetzt in die Praxis blicke, wird das von Gerichtskommissären teilweise so gelöst, dass dem Vermächtnisnehmer nur eine auszugsweise Kopie des Testaments übermittelt wird, sodass er wirklich aus dem Testament nur die ihn betreffende Vermächtnisanordnung sieht. Dann gibt es wiederum die Praxis, dass manche zitieren aus der letztwilligen Verfügung und dieses Zitat aus der letztwilligen Verfügung, nämlich die Vermächtnisanordnung, zur Kenntnis bringen. Und dann gibt es die dritte Variante, dass die gesamte Testamentskopie übermittelt wird. Und ich muss dir sagen, ich bin mir selbst nicht ganz sicher, was die richtige Vorgehensweise ist, das lege ich offen. Ich tendiere dazu, grundsätzlich das gesamte Testament auch dem Vermächtnisnehmer zu übermitteln, weil diese Reduktion auf eine auszugsweise Kopie ja auch mit gewissen Gefahren verbunden ist. Man muss nur daran denken, dass ja vielleicht zur Auslegung der Vermächtnisanordnung vielleicht auch andere Stellen des Testaments relevant sein könnten. Und daher tendiere ich zur Ansicht, zumindest sehr vorsichtig zu sein, wenn man dem Vermächtnisnehmer nur eine auszugsweise Kopie übermittelt. Es ist eigentlich die Herstellung eines Auszugs, also die Reduktion des Testaments auf die letztwillige Verfügung, ja fast schon ein bisschen ein Auslegungsakt, den der Gerichtskommissar vornimmt, denn er fragt sich, was ist relevant für die Vermächtnisanordnung? Und da ist meines Erachtens schon Vorsicht geboten. Und wie gesagt, ich tendiere dazu, dass dem Vermächtnisnehmer eher die ganze letztwillige Verfügung übermittelt wird.
Weißt du, schon dieser Mini-Aspekt, schon das, was wir jetzt besprechen, bringt mich auf neue Ideen, finde ich so spannend. Also halten wir fest, dass selbst die Frage, was der Gerichtskommissär einem Vermächtnisnehmer bekannt macht, genau genommen im Detail unklar ist. Mhm. Und jetzt versetze ich mich in die Rolle des Testamentserrichters und dabei, und natürlich in die Rolle des Testamentsberaters. Und dabei stelle ich mir natürlich die Vielzahl der Fälle vor, in denen dem Testamentserrichter, dem Testator, dass alles völlig gleichgültig ist, die Welt soll wissen, was ich habe und was der kriegt und welche Seelenliegenschaften ich habe. Es ist plötzlich, Datenschutz interessiert mich bei der letztlichen Verfügung nicht. Und okay, der ist jetzt nicht so spannend, sondern jetzt stellen wir uns einen Mandanten vor, der sensibel ist und sagt, mir ist Diskretion extrem wichtig und ich möchte dieser Person das Wertpapierdepot hinterlassen oder vielleicht einen geringeren Wert, einen ganz kleinen Wert, 10.000 Euro Geldvermächtnis für einen verdienten Mitarbeiter. Und ich möchte, dass diese Person weiterhin, wie zu Lebzeiten, nicht Detailkenntnisse über meine sonstigen Verfügungen hat. Dann müssen wir jetzt zur Kenntnis nehmen, der Berater kann diesen Mandanten nicht mit Sicherheit vorhersagen, was nach seinem Tod passieren wird, was der Gerichtskommissär mit dem Testament machen wird, ob er das gesamte Testament dem Vermächtnisnehmer zeigt oder nur Auszüge. Ist es da nicht anzuraten, und ich schließe gleich die Frage damit an dich an, wiederum als Gerichtskommissär, doch die letztwillige Verfügung nicht in einer Urkunde zu errichten, sondern derartige Vermächtnisse, was ohne weiteres möglich ist, man muss halt nur besonders sorgfältig sein bei der Textierung, in einer eigenen Urkunde zu errichten. Das heißt, und vielleicht sogar auch dazu zu schreiben, als Anweisung, die wohl nicht bindend ist, aber die der Gerichtskommissar zumindest liest, dass dem Vermächtnisnehmer das sonstige Testament nicht bekannt zu geben ist. Ja. Wie würdest du mit so etwas umgehen?
Na, du hast
würdest du dann
recht.
Das ganze das Testament man, zustellen, also alle Urkunden oder nur diese, früher hat man gesagt, Kodizill, diese sonstige letztwillige Verfügung?
Also da sieht man, wie wichtig es ist, als Testamentsrichter wirklich auch immer das Verlassenschaftsverfahren, den Ablauf und zwar auch den konkret praktischen Ablauf im Blick zu haben und sich danach auszurichten, wenn es darum geht, wie habe ich den Testator zu beraten. Und du hast vollkommen recht. Wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest, dass der Vermächtnisnehmer wirklich nur die Vermächtnisverfügung sieht, dann muss man eine separate Urkunde machen. Das würde ich absolut so sehen. Und zu deiner Frage, ja, wie würde ich dann als Gerichtskommissar damit umgehen? Dann würde ich tatsächlich nur diese letztwillige Verfügung über das Vermächtnis dem Vermächtnisnehmer zustellen und nicht auch das Testament.
Ja, also ich halte das für, vielen Dank. Und das werde ich ab jetzt auch so machen. Was ich bisher mache, aber das tust du vielleicht auch, ich bemühe mich bei den letztwilligen Verfügungen, jeden Zierat, jede persönlichen Nachrichten, Deutungen, Erklärungen an die Familie, die höchst intim sind, eigentlich draußen zu lassen und einem gesonderten persönlichen Schreiben des Verstorbenen sozusagen außerhalb des formellen Testieraktes über die Generationen weiterzureichen, weil das sehr häufig gewünscht wird. Also da gibt es ja viele Testatoren, ich weiß nicht, ob es dir so geht, die dann auch noch irgendwie was erläutern wollen und sagen wollen, die Hinterbliebenen müssen alle Tagebücher lesen oder ich weiß nicht was. Und da sage ich dann nicht böse sein, aber das machen wir in diese formelle Urkunde, in der wir uns darauf konzentrieren, wie das Vermögen, diese wesentlichen Vermögenswerte übergehen, das bringen wir darin nicht. Aber es ist wichtig, oder? Also wie strukturieren wir äußerlich das Testament oder die Testamentsurkunden mit Blick auf das Verhalten des Gerichtskommissärs dahingehend, was er bekannt gibt. Also wenn du nicht weiter was dazu hast, dann würde ich sagen, erster Akt, der Vermächtnisnehmer erfährt eigentlich im Verlassenschaftsverfahren zunächst nur von seinem Anspruch.
So ist es. Und
jetzt, wenn wir weitergehen, gleich da sage ich jetzt aus der Praxis, glaube ich, werden viele, vielleicht haben Sie das schon erlebt, dann vom Gerichtskommissar hören, naja, und jetzt warten wir mal. Nicht? Also dieser Vermächtnisnehmer kriegt diese Information, aber niemand bringt ihm, es kommt niemand vorbei und bringt das Sparbuch. Nicht, sondern er sitzt zu Hause und mit dem Schreiben und was machen wir jetzt?
Ja, und es ist so, und aber darüber hat der Gerichtskommissar schon noch den Vermächtnisnehmer meines Erachtens zu belehren. Und das erfolgt in der Regel gleich in dem Schreiben, mit dem die letztwillige Verfügung übermittelt wird, dass er eben einen schuldrechtlichen Herausgabeanspruch hat.
Gegen wen?
Gegen die Verlassenschaft.
Gegen die Verlassenschaft. Die ja in diesem Moment typischerweise diesen Anspruch nicht erfüllen kann.
Ja, weil zwar sie warum nicht? Weil sie
typischerweise noch nicht vertreten ist.
Wie ich glaube, da müssen wir näher erklären, wie das überhaupt mit dieser komischen Verlassenschaft ist.
Kann man nicht oft genug wiederholen.
Nein,
vielleicht
wirklich,
haben wir es auch schon mal gesagt, aber bitte.
Aber sagen wir es trotzdem. Es ist ja so, wenn der Erblasser stirbt, dann tritt an seine Stelle die Verlassenschaft. Das ist eine Vorstellung des Gesetzes, dass es so etwas gibt wie die Verlassenschaft. Die ist eine juristische Person, die Verlassenschaft,
wie eine GmbH,
in der jetzt, so ähnlich, in der jetzt alle Vermögenswerte, alle aktiver, alle passiver, alle Rechtspositionen des Verstorbenen drinnen sind. Und auch natürlich, wenn wir Vermächtnisse haben, die Vermächtnisgegenstände. Das ist alles in der Verlassenschaft drin. Und am Ende einer Verlassenschaftsabhandlung, eines Verlassenschaftsverfahrens, wird dann die sogenannte Einantwortung an die Erben stehen und dann wird diese Verlassenschaft untergehen und übergehen auf die Erben als Gesamtrechtsnachfolger. Aber bis dahin sind die Dinge alle in dieser Verlassenschaft drinnen Und da stellt sich immer die Frage, ja, wer verwaltet diese Verlassenschaft, wer vertritt die, wer kann allenfalls einen Vermächtnisgegenstand aus dieser Verlassenschaft an den Vermächtnisnehmer herausgeben? Ja, und Vertreter der Verlassenschaft ist zunächst einmal niemand.
Ja, die meisten glauben ja, der Gerichtskommissär. Nicht? Also du,
völlig richtig. Das ist oft ein Missverständnis. Wir führen das Verfahren. Wir verwalten nicht die Verlassenschaft. Wir vertreten nicht die Verlassenschaft. Wir können nicht zugreifen auf die Verlassenschaft und so weiter und schon gar nicht ein Vermächtnis erfüllen. Sondern wer kann die Verlassenschaft vertreten? Entweder wird vom Gericht, das kommt immer wieder vor, das werden wir vielleicht bei einer anderen Folge mal genauer besprechen, wird vom Gericht ein sogenannter Verlassenschaftskurator bestellt, der dann vertritt die Verlassenschaft. Oder, und das ist eher der Standardfall, sobald die Erben Erbantrittserklärungen abgegeben haben, also verbindlich erklärt haben, die Erbschaft anzunehmen, sind sie in der Rechtsposition, die Verlassenschaft vertreten und verwalten zu dürfen. Und erst ab dem Zeitpunkt ist auch theoretisch eine Vermächtniserfüllung, eine Herausgabe in den Vermächtnisnehmer möglich.
Jetzt bin ich der Vermächtnisnehmer und es geht eben da um die Liegenschaft, was weiß ich, Stephansplatz 10. Ja. Und ich bin schon ganz, ganz scharf auf die Liegenschaft, ja. Ich will die Liegenschaft haben. Jetzt ja. Ist der gestorben vor 4 Wochen. Gut. Und du hast jetzt gerade gesagt, niemand erfüllt meine Forderung. Alle sind ganz lieb, der Notar hebt immer ab und sagt, ja, es hat noch niemand eine Erbantrittserklärung abgegeben. Ja, ich habe ja eh schon gemahnt. Ja, gedulden Sie sich. Ich will mich aber nicht gedulden.
Ja, und musst du auch nicht.
Ja, eben. Auch ja, und was ja. Ist, wenn diese Erben ja. Noch und noch dazu warten?
Ja.
Oder vielleicht sogar alle miteinander sagen, jetzt sind Sie nicht so ungeduldig. Aber jeder Tag zählt in unserem Leben. Was machen wir dann?
Was machen wir dann? Also erstens einmal, es kann auch der Vermächtnisnehmer, der eben nicht zuwarten will, weil sein Vermächtnis vielleicht schon fällig ist, darüber müssen wir dann vielleicht noch sprechen, ja. Wann ist sein Anspruch eigentlich fällig?
Wann ist das fällig?
Wann darf er
fordern kann er es erst, wenn es fällig ist.
Genau.
Sagen wir.
Das werden wir vielleicht danach noch kurz besprechen. Aber wir gehen davon aus, es ist schon fällig.
Richtig, ja.
Er möchte die Liegenschaft haben, es gibt noch keinen Vertreter der Verlassenschaft. Dann könnte er einen Antrag stellen, dass das Gericht einen Vertreter bestellt, der dann die Liegenschaft herauszugeben hat. Bei Liegenschaften gibt es aber übrigens im Außerstreitgesetz noch eine andere Besonderheit im Gegensatz zu Fahrnissen. Nämlich, es kann der Vermächtnisnehmer nach § 182 Absatz 3 Außerstreitgesetz einen Antrag stellen, dass das Gericht eine Amtsbestätigung ausstellt, in der eben bestätigt wird, dass der Vermächtnisnehmer, dass das Eigentumsrecht des Vermächtnisnehmers im Grundbuch einverleibt werden kann. Das ist sozusagen eine Konstruktion, die irgendwie die Herausgabe seitens der Verlassenschaft an den Vermächtnisnehmer erleichtern soll. Und diese Amtsbestätigung wird allerdings nur dann ausgestellt, wenn die Erben dazu ihre Zustimmung erteilen.
Und wenn die Rechtslage völlig klar ist. Die Rechtslage muss für die Amtsbestätigung, das ist die Grundvoraussetzung, vollkommen klar sein.
Ja.
Und ich sage mal so, sie ist es jedenfalls dann nicht, wenn die Erben nicht zustimmen.
Ja, die Zustimmung ist erforderlich. Stimmen sie nicht zu, gibt es die Amtsbestätigung nicht und dann müsste der Vermächtnisnehmer seinen behaupteten Anspruch durchsetzen gegen
die Verlassenschaft. Wobei du jetzt eigentlich mit der Amtsbestätigung, wenn wir schon darüber reden, muss man auch sagen, die bezieht sich nur aufs Eigentum, das heißt auf die Eintragung im Grundbuch, nicht aber auf diese großen Barockschlüssel, mit denen ich in dieses Haus hineinkomme.
Ja,
die muss man ja auch irgendjemand
ja,
geben.
Natürlich. Ja.
Die muss man auch irgendjemand geben. Und was auch, glaube ich, hier an unserer Stelle, wo wir uns wirklich über alles Gedanken machen oder uns zumindest bemühen, sagen muss, in der Praxis ist es ganz üblich, dass eben, bei uns piepst es heute, zuerst bei mir, jetzt bei dir, das macht es ja nichts.
Entschuldigung.
Alles live. wir schneiden nicht. In der Praxis, glaube ich, ist das eben der übliche Weg auch, nicht wahr? Bei einer Liegenschaft. Der Gerichtskommissär würde sagen, ja, ich werde die mit den Erben reden, auch wenn die überlegen wollen noch, ob sie die Erbschaft antreten. Wobei, das ist, finde ich, schon spannend. Können die vor Antritt einer Erbantrittserklärung da einer Amtsbestätigung zustimmen?
Ja, glaube, in der Praxis machen. Also das ist eine gute Frage. Meines Erachtens nicht, wobei man sagen muss, vom Wortlaut her heißt es, die Erben müssen zustimmen. Und das ist die Frage, wer die Erben eigentlich sind. Und ich sehe das sehr klar so, dass Voraussetzung ist die Abgabe der Erbantrittserklärungen. Es muss das Erbrecht auch hinreichend nachgewiesen sein. Das heißt, es muss nach der Akten- und Urkundenlage offensichtlich sein, dass es sich hier um die berufenen Erben handelt. Und nur dann, jetzt piepst schon wieder was bei uns, heute piepst von allen Seiten, wir entschuldigen uns. Und nur dann reicht die Zustimmung. Also so würde ich das sehen.
Ja, wenn man sich da jetzt konzentriert und das skizzieren würde, ist das schon alles irgendwie erstaunlich, nämlich diese Amtsbestätigung, dieser formelle Weg, wo man aber die Zustimmung aller Erben braucht, die müssen die Erbantrittserklärung abgegeben haben, bin ich ganz deiner Meinung, weil sonst bräuchte man die Zustimmung aller potenziellen Erben, weil man nicht weiß, ob die Erbschaft antreten, dann bist du bei hunderten Menschen undenkbar. Aber dann sind wir ja eigentlich ganz nah bei der Variante, dass die Erben nicht einer Amtsbestätigung zustimmen, sondern schlicht in Vertretung der Verlassenschaft den Übergabeakt setzen, nämlich eine sogenannte Aufsandungserklärung in dem Fall im Namen der Verlassenschaft abgeben würden. Läuft aufs Gleiche hinaus. Richtig. Der übliche Fall ist halt, weil es eintrainiert ist, weil es im Gesetz steht, allerdings diese Amtsbestätigung.
Also meines Erachtens ist diese Amtsbestätigung, das ist jetzt genau auf den Punkt gebracht, soll nur eine Erleichterung sein für die Klärung des Verhältnisses zwischen Erben und Vermächtnisnehmer, die also ihnen erspart, untereinander eine Vereinbarung, eine Aufsandungserklärung fürs Grundbuch zu kreieren. Mhm. Das ist ein verkürzter Weg, wenn es außer Streit steht, wenn die Erben zustimmen, dann stellt diese Aufsandungserklärung, wenn man so will, in Form der Amtsbestätigung das Gericht aus.
Ja, aber dann kommen wir jetzt wieder zurück zu unserem Vermächtnisnehmer.
Bitte.
Sprich, Amtsbestätigung hin oder her, wir wachen wieder auf, ändert eigentlich nichts dran. Ich als Vermächtnisnehmer muss also warten, bis die Erben sich bequemen, eine Erbantrittserklärung abzugeben und dann dieser Amtsbestätigung zustimmen. Und wenn ich nicht warten möchte, und der Fall interessiert mich jetzt, weil der kommt, glaube ich, viel zu selten vor. Die Leute warten immer so brav. Ja, in Österreich sind ja immer alle so brav. Dann, hast du richtig gesagt, besinne ich mich des Umstandes, dass ich einen Schuldner in Gestalt des ruhenden Nachlasses, der ruhenden Verlassenschaft habe. Dieser Schuldner spurt nicht, weil er keinen Vertreter hat. Also beantrage ich erster Schritt beim Verlassenschaftsgericht die Bestellung eines Vertreters, eines Kurators. Und dann erkläre ich dem Kurator, lieber Kurator, soll ich klagen? Ich werde den Prozess gewinnen. Dann haben Sie diese Mehrkosten zulasten der Verlassenschaft zu verantworten oder geben Sie die Erklärung ab. Vielleicht führt auch so eine Initiative dazu, dass die beteiligten Erben und der Gerichtskommissär, sollte ja vielleicht ein bisschen, wie soll ich sagen, überlastet sein, mehr Dynamik
in den Prozess. Also das würde ich als Gerichtskommissär ja dann auch so machen, also das kommt ja auch vor, aber du hast zu Recht gesagt, selten. Meistens sind die Vermächtnisnehmer relativ geduldig, das ist auch meine Beobachtung. Aber wenn so ein Antrag gestellt wird auf Bestellung eines Vertreters, eines Verlassenschaftskurators, glaube ich, ist meines Erachtens, und ich halte das auch so, eine wichtige Aufgabe des Gerichtskommissärs, die potenziellen berufenen Erben sofort zu informieren und ihnen die Möglichkeit zu geben, ohne diesen Antrag zu verzögern, aber ihnen die Möglichkeit zu geben, selbst die Vertretung herzustellen durch Abgabe von Erbantrittserklärungen. Und das wird dann auch in aller Regel gemacht, wenn die erbrechtliche Lage klar ist, wenn die berufenen Erben auch überzeugt sind und entschlossen sind, die Erbschaft anzutreten. Ja,
weil man immer sagen muss, entschuldige, Kosten, Cash, alles andere, die Nebenkosten explodieren in einer Situation, in der möglicherweise die Rechtslage völlig klar ist,
genau, ja,
und es tatsächlich nur um diese Formalitäten geht.
Mhm. Ja? Aber wie tut man denn dann als Verlassenschaftskurator? Wollen wir das kurz beleuchten? Jetzt nehmen wir an, der Vermächtnisnehmer, es geht um eine Liegenschaft, stellt also den Antrag, wir haben eine unvertretene Verlassenschaft, die Erben treten nicht an, stellt den Antrag auf Bestellung eines Vertreters in Form eines Verlassenschaftskurators. Der wird bestellt, vertritt jetzt die Verlassenschaft, jetzt sagt der Vermächtnisnehmer, bitte gib mir die Liegenschaft heraus, und stellt wohl auch gleichzeitig einen Antrag auf Ausstellung einer Amtsbestätigung. Das ist jetzt schon mal die erste formal interessante Frage, ob der Verlassenschaftskurator als Vertreter der Verlassenschaft auch zustimmen kann der Ausstellung einer solchen Amtsbestätigung, was ja an sich das Gesetz dem Wortlaut nach nicht deckt. Aber meines Erachtens, wir haben es ja bei den Erben schon gesagt, es geht hier um die Erben, die schon Erbantrittserklärungen abgegeben haben, das heißt Vertreter der Verlassenschaft sind. Und daher bin ich der Meinung, kann auch in einem von mir nun beschriebenen Fall der Verlassenschaftskurator seine Zustimmung erteilen zur Ausstellung einer solchen Amtsbestätigung.
Also du bist ja wirklich ein Erbrechtsgourmet. Jetzt sind wir ja schon bei, ich weiß nicht, auf der sechsten Potenzebene der Rechtsfragen. Ich bin, nur damit das hier nicht unwidersprochen bleibt, vollkommen anderer Meinung. Ich glaube, dass der Verlassenschaftskurator sicher nicht den Weg über die Amtsbestätigung gehen dürfte. Denn die Amtsbestätigung, wie ich schon gesagt habe, ist eine Institution, die dem Grunde nach voraussetzt, nicht nur die Zustimmung der Erben, sondern eine vollkommen klare Rechtslage. Und die ist aus meiner Sicht bei der Bestellung eines Verlassenschaftskurators per se nicht gegeben. Die Erbschaft wird nicht angetreten, die Unsicherheiten sind da. Das heißt, vielleicht sagen wir auch gleich dazu, was der Unterschied ist zwischen unseren Positionen. Der ist nämlich, deswegen sage ich, wir sind in der siebten Potenz am Ende wohl nicht so groß. Ich sage, der Verlassenschaftskurator muss die Rechtslage prüfen, müsste eine rechtsgeschäftliche Erklärung abgeben, die da eben lautet, ich erfülle im Namen der Verlassenschaft freiwillig. Ich meine, er bräuchte dann zusätzlich die Genehmigung des Verlassenschaftsgerichts. Das heißt, du hast Prüfung Kurator, Prüfung Gericht, Beschluss. Du würdest jetzt sagen, oder entschuldige, wenn ich dich so interpretiere, aber nur damit ich es eben einander gegenüberstelle, du würdest sagen, nein, der Kurator kann auch die Zustimmung zur Amtsbestätigung erteilen. Was ist, wie geht es dann aber weiter?
Naja, das muss ich noch Gericht präzisieren, muss, aber lass mich darauf eingehen. Aber es ist sehr interessant.
Das Gericht muss das dann auch prüfen und muss das dann ja auch einen Beschluss drüber fassen. Das heißt, ich glaube, dass beide Positionen, aber jetzt korrigiere mich, vielleicht bin ich dazu
grob, zum selben Ergebnis
richtig, kommen, und es sind die Formalakte, die
lass einander... Aber du hast völlig recht, wir sind jetzt wirklich schon in einem Spezialfall, aber bleib noch kurz drauf trotzdem, manches ist vielleicht doch interessant. Ich glaube, es darf hier der Verlassenschaftskurator zustimmen, allerdings ist seine Zustimmungserklärung verlassenschaftsgerichtlich zu genehmigen, ja. Diese Zustimmung.
Da würde ich jetzt auch wieder widersprechen. Denn du hast ja dann die Amtsbestätigung, das ist ja nicht,
nicht
die doppelte Genehmigung.
Nein, weil die Amtsbestätigung ist ein rein formaler Akt, der schließt an die Zustimmungserklärung. Meines Erachtens muss er wenn der Vermächtnisnehmer einen Herausgabeanspruch geltend macht, muss er eine Genehmigung für seine Zustimmungserklärung einholen und kann dann, da muss er natürlich nachweisen, dass dieser Vermächtnisanspruch zu Recht besteht und so weiter und so fort. Auf der Ebene wird das auch vom Verlassenschaftsgericht entsprechend geprüft. Dann wird die Genehmigung erteilt. Er erteilt die Zustimmung, die Amtsbestätigung wird ausgestellt. Die Amtsbestätigung ist ja nichts anderes als die Aufsandungserklärung, die er dann selbst abgeben würde. Das ist ja nur eine verfahrensmäßige Erleichterung und ändert nichts daran, dass er es zu prüfen hat und dass seine Herausgabe auch einer verlassenschaftsgerichtlichen Genehmigung.
Ich bin nämlich schon wieder völlig anderer Meinung und ich mache dir einen Vorschlag. Wir müssen eine extra Folge machen, und zwar eine Spezialfolge über die Amtsbestätigung, weil wir ja alles für die Ewigkeit hier plappern, nur ein paar Sätze, die erklären, warum wir völlig anderer Meinung sind. Die Amtsbestätigung ist aus meiner Sicht ein Feststellungsbeschluss, ein Beschluss des Gerichts, nicht irgendwie nur ein automatischer Stempel, der dann irgendwie runterfährt. Und das Gericht, ich sage es noch einmal, muss nicht nur prüfen bei der Amtsbestätigung, ob da irgendwelche Zustimmungen vorliegen, sondern ob, was in aller Regel der Fall ist, die Rechtslage klar ist. Das Gericht ist nicht
gebunden. Was meinst du mit Rechtslage?
Die Rechtslage im Hinblick auf die Erfüllung des Vermächtnisses.
Also meines Erachtens...
Wir müssen diese Folge irgendwie retten, gut, weil ich glaube, das ist jetzt echt
nur für uns alt, und fünf andere. Aber wir merken uns vor, dass wir eine Spezialfolge wir, Amtsbestätigung
machen. Die habe ich nämlich sehr gern, die Amtsbestätigung. wie du merkst, und du aber auch. Pass auf, jetzt komme ich zu was ganz Exotischem.
Bitte.
Weil wir sind ja, wir haben eigentlich gesagt... Wir reden heute über bestimmte Aspekte des Vermächtnisses oder haben uns das vorgenommen und wir sprechen halt jetzt einfach nur über diesen einen Aspekt des Vermächtnisses und nehmen uns vor, noch viele, viele Vermächtnisfolgen zu machen und zwar eben dieses Aspekt der Erfüllung des Vermächtnisses. Ja. Und wir haben jetzt herausgearbeitet, glaube ich, sehr schön gezeigt, wie doch am Ende des Tages es mühsam ist. Ich bleibe drauf, ja, für diesen Vermächtnisnehmer, der... gern sofort sein Vermächtnis hätte. Und jetzt unterstelle ich auch, von wegen Fälligkeit, dass das der Verstorbene wollte. Also der Verstorbene hat im Testament geregelt, der Christian kriegt das Zinshaus. Du siehst, ich bin irgendwie ganz fixiert halt auf Zinshäuser. Machen wir was anderes. Den Seegrund am Attersee.
Aber Vorsicht bei Liegenschaften, da kommen wir wieder zur Amtsbestätigung.
Ja, aber da will ich gerne hin.
Willst du wieder hin zur Amtsbestätigung?
Nein, also nicht zur Amtsbestätigung, zu was anderem.
Okay, bitte.
Du kannst auch ein Gesellschaftsanteil machen oder ein Wertpapierdepot oder eine körperliche Sache.
Wertpapierdepot.
Also der Verstorbene möchte, dass nach seinem Tod der Vermächtnisnehmer ratzfatz, sofort, so schnell als möglich, das Vermächtnis erfüllt erhält. Und er kommt mit diesem Wunsch, mit diesem Auftrag zu dir, zu mir und sagt, okay, jetzt errichten wir Testament, Sie wollen ja auch dafür ein paar Peseten oder Dublonen als Lohn. Seien Sie ein bisschen kreativ, seien Sie gescheit. Mich interessiert diese Amtsbestätigungsgeschichte überhaupt nicht, weil das sind alles Tage und Wochen. Können wir nicht den Übergabsakt vorwegnehmen? Vorwegnehmen. Okay, und zwar, wir machen das Vermächtnis, wählen Sie eine Form, die Form ist mir ganz gleichgültig. Ja? So, wenn Sie wollen, holen wir den Notar, Notariat sagt, höchste Form. Und wir schreiben rein, suchst dir aus, Andreas, was du jetzt eben haben willst für ein Objekt, zum Beispiel eine Liegenschaft. Wir schreiben rein, ich gebe als Verstorbener hiermit die Aufsandungserklärung ab oder ich beauftrage meinen Vermächtnisnehmer hiermit, die Aufsandungserklärung abzugeben mit der Sterbeurkunde. Ja, ist gar nicht so, hört sich doch interessant, oder? Oder bei einem Vermächtnisobjekt. Ich gebe dem...
Ja, aber die Aufsandungserklärung kann ja nicht der Vermächtnisnehmer abgeben.
Entschuldige, ich habe jetzt schon diese Auftragskonstruktion gewählt, für Feinspitze wiederum, weil wir den Auftrag auf den Todesfall zulassen, wenn er in Gestalt eines, wenn du kannst jetzt nur mit irgendwelchen Formbedenken kommen, dann sage ich Notariat sagt.
Ja.
Das heißt, es scheint doch Mittel und Wege vielleicht zu geben, die Erfüllung des Vermächtnisses zu Lebzeiten als Testator mit Hilfe des Testamentserrichters vorwegzunehmen. Oder geht's nicht?
Naja, schwierig. Aber du meinst, indem man eine vorherige Übergabe konstruiert.
Ja.
Aber machen wir es konkret. Wie wäre das bei einer Liegenschaft zum Beispiel?
Was willst du haben? Liegenschaft, Wertpapierdepot?
Nimm eine Liegenschaft.
Du keine Liegenschaft.
Nein, jetzt möchte ich
jetzt
doch eine Liegenschaft.
Liegenschaft.
Jetzt, wo ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Ich glaube, mit der Übergabe ist es einfacher, wenn wir es anhand einer Liegenschaft.
Du kannst es auch beim Wertpapierdepot machen, weil dann mache ich einfach eine Mitinhaberschaft.
Ja.
Also würde ich dann Folgendes empfehlen. Also ich muss eins dazu sagen, was Sie jetzt hier hören, ist überhaupt nicht einfach. Und entschuldige, wenn ich jetzt zu altklug daherkomme, es gibt in allen Lehrbüchern oder bei gelehrten Erbrechtlern würden Sie hören, das Vermächtnis ist grundsätzlich nach dem Prinzip des sogenannten Damnationslegats, ein lateinischer Begriff, und nicht Vindikationslegat, lateinischer Begriff. Was heißt das? Es braucht die gesonderte Erfüllung nach dem Tod, die Übergabe. Es geht also nicht von Gesetzes wegen mit dem Tod über. Und das ist irgendwie so ein Dogma, das herumblubbert seit Jahrzehnten überall. Und daher glauben eigentlich fast alle, ja, ich weiß nicht, was die Menschen glauben, aber regelmäßig wird man hören, nein, nach dem Tod brauchen sie einfach eine Übergabe und sie brauchen die Amtsbestätigung, blablabla. Ich will das jetzt nicht verniedlichen, aber da waren wir ja vorher. Aha. Und ich bin jetzt dieser Auftraggeber, der Testator, der eben sagt, liebe Juristen, das ist mir alles zu kompliziert. Finden Sie einen Weg, dass der nachher rechtskonform, nicht irgendwie auf eine, linke, sofort den Wert erhält. Zum Beispiel beim Wertpapierdepot machen Sie eine Mitinhaberschaft und wir schreiben in das Vermächtnis hinein, dass Sie bereits jetzt die Übergabe vorwegnehmen mit Wirkung des Todes. Und da müssten wir uns, ist nicht gesichert, was ich jetzt sage, aber da muss man jetzt heftig drüber nachdenken und ich bin sicher, dass da die Gedanken noch nicht zu Ende sind, ob das nicht doch geht. Und jetzt bei der Liegenschaft, ich mache ein Vermächtnis, weil du das gefragt hast, und ich schreibe rein, das ist ein Vermächtnis und Fälligkeit, Zeitpunkt des Todes. Und ich erkläre hiermit meine Zustimmung als Testator, dass aufgrund dieser Urkunde in Verbindung mit der Sterbeurkunde die Verfügung im Grundbuch, die Verbücherung stattfinden kann. Was haben wir Bedenken dagegen? Man könnte jetzt sagen, aber es kommen sicher mehr Bedenken von dir, ja, bei so einem Vermächtnis in einer letztwilligen Verfügung, das ist zu wenig rechtssicher, wenn es zum Beispiel eigenhändige Verfügung ist. Aber was würden wir machen, wenn dieses Testament in der Form eines Notariatsakt errichtet würde?
Trotzdem, also stellen wir uns das vor, es gibt dieses Testament, da steht drinnen, das Wertpapierdepot, oder bleiben wir bei der Liegenschaft, wegen der Aufsahnung, die Liegenschaft wurde bereits übergeben. Ich erkläre hiermit, dass aufgrund dieser Urkunde das Eigentumsrecht einverleibt werden kann zugunsten des Vermächtnisnehmers. Das wäre ungefähr so die Vorstellung des Testaments, wie du meinst. So, und egal, ob ich das jetzt in Form eines Notariatsaktes mache oder nicht, habe ich ja immer inhaltlich ein Testament, das auch widerruflich ist. Diese Urkunde, dieses Testament, auch wenn es sich um einen Notariatsakt handelt, ist meines Erachtens niemals eine geeignete Grundbuchsurkunde zur Einverleibung des Eigentumsrechts für den Vermächtnisnehmer. Ich glaube, das ist das Problem. Wenn man das wirklich möchte, wenn man sich sozusagen, um nochmal bei deinen technischen Begriffen von Beginn an zu bleiben, wenn man das Damnationslegat, das wir eben haben, nicht mag und sich annähern möchte dem Vindikationslegat, wenn man die Übergabsthematik nicht und die Verzögerungen nicht haben möchte, dann muss man natürlich einen Moment vielleicht auch nachdenken über eine Schenkung auf den Todesfall. Was sagst denn du dazu?
Ja, dazu sage ich, bei einer Schenkung auf den Todesfall, die ja weitestgehend mit, wie soll ich sagen, mit Blick auf den Willen des Verstorbenen einem Vermächtnis ähnelt, mit dem wesentlichen Unterschied, dass sie unwiderruflich ist, er ist gebunden, dass bei dieser meine wahnhaften Vorstellungen absolut allgemein akzeptiert sind, nicht wahr? Also das hast du noch nicht gesagt, das heißt, da ist es State of the Art, man schreibt hinein, der Beschenkte kann im Zeitpunkt des Todes mit der Sterbeurkunde zum Grundbuchsgericht marschieren, braucht überhaupt nicht das Verlassenschaftsgericht oder sonstige Stellen im Verlassenschaftsverfahren und erreicht die Verbücherung nur mit der Sterbeurkunde. Ja, und du hast natürlich recht, der wesentliche Unterschied bei einem Vermächtnis ist die Widerrufbarkeit. Das heißt, das Grundbuchsgericht kann nicht prüfen, ob das Vermächtnis wirksam ist, ob es widerrufen wurde. Ist die Frage, ob das ausreicht, um diesen Weg zu blockieren.
Mein Gott, ich glaube, auch diese Frage müssen wir mal näher besprechen.
Du, wir haben so viel zu besprechen.
Wir hatten uns vorgenommen, über das Vermächtnisrecht heute zu reden. Und ich habe das Gefühl gehabt, wir werden da einen breiten Bogen spannen. Wir sind nicht weit gekommen. Wir müssen
noch eine Folge anschließen. Aber wir haben viel erzählt.
Oder? Viel erzählt.
Was heißt erzählt? Viel überlegt. Erzählt haben wir eigentlich gar nichts. Wir entwickeln ja immer neue
Ideen. Aber wir kommen doch alle paar Minuten auf neue Überlegungen. Also mir hat es viel geholfen.
Ja, wie es Christian, macht, oder? Du, es ist ein Riesenspaß. Und ich hoffe, Sie haben auch ein bisschen Freude mit uns. Wir dürfen nicht überziehen, weil sonst schlafen wir alle ein. Für heute, glaube ich, reicht es. Und ich sage immer nächste Woche, aber ich glaube, wir machen es alle zwei Wochen.
Alle zwei Wochen, ja.
Aber wir sagen trotzdem, nächste Woche sehen wir uns wieder.
Ich freue mich drauf.
Also, alles
Gute. Danke, Baba, grüß dich.